Herzlich willkommen zu New Work Voices, der Interviewserie von Randstadt zur neuen Arbeitswelt. Heute befassen wir uns mit dem Thema Employer Branding. Wie engagieren sich Arbeitgeber für mehr Offenheit und Gleichberechtigung in ihrem Unternehmen? Diese Frage möchte ich gerne mit Albert Kehrer diskutieren. Er ist Vorstand bei der Proud at Work Stiftung. Schön, dass Sie da sind, Herr Kehrer. Erklären Sie uns doch eingangs mal ganz kurz, was machen Sie mit Ihrer Organisation und vor allen Dingen mit und für wen?
Ja, wir sind eine Stiftung, die sich für die Chancengleichheit von LGBTIQ-Menschen am Arbeitsplatz einsetzt, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans, Inter- und queere Menschen am Arbeitsplatz. Wir arbeiten da ganz viel mit großen Unternehmen zusammen, indem wir Workshops machen, indem wir Aufklärungsarbeit machen, indem wir aber auch Handlungsempfehlungen rausgeben, mit denen Unternehmen wissen, wie sie dieses Thema intern umsetzen können. Und wir sind ständig mit den Unternehmen im Austausch, indem wir sie proaktiv angehen, indem sie auf uns zukommen und wir so auch Ideen kreieren, wie man unternehmensindividuell eine Lösung schaffen kann.
Sie sind auf LinkedIn aktiv, Sie tauschen sich aus, Netzwerken mit Unternehmen, Führungskräften, auf Social Media und anderswo. Wo sollten Arbeitgeber präsent sein? Auf welchen Kanälen sollten sie kommunizieren, wenn es um genau dieses Thema geht?
In den meisten Unternehmen gibt es ein unternehmensinternes Social Media, aber viel schöner wäre es auch nochmal sozusagen real life mit Menschen in Austausch zu gehen. Es gibt Unternehmen, da setzt sich die Führungsriege auch in Kamingesprächen zusammen mit Menschen unterrepräsentierter Gruppen und will einfach die Bedarfe verstehen. Was kann man machen? Und das ist, finde ich, wahnsinnig entscheidend, um auch eine Glaubwürdigkeit der Führungsebene herzustellen, dass Ihnen das Thema wichtig ist.
Mögen Sie uns einen praktischen Tipp geben, wie man das als Führungskraft macht, also seine Sensoren zu schärfen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wann jemand Gesprächsbedarf hat?
Spannendes Thema, weil das natürlich, wir sprechen darüber immer nur in der Theorie und trotzdem braucht es diese theoretischen Tipps, um sie in der Praxis anwenden zu können. Ich glaube, es ist wichtig, dass jemand, der das Thema unterstützen will, egal welches Diversity-Thema, dass er oder sie erwähnt, dass es ihm oder ihr wichtig ist, dass er oder sie einschreitet, wenn sexistische, ausländerfeindliche, homo-transfeindliche Kommentare, Witze gemacht werden, dass man dann sagt, nee, das ist nicht die Kultur, die wir im Unternehmen haben wollen, sondern wir wollen offen sein für alle Menschen. Und dann gilt es, das auch immer wieder zur Sprache zu bringen. Ganz bewusst gendersensible, wertschätzende Sprache zu verwenden. Ganz bewusst auch davon zu erzählen, wenn man sozusagen Privatkontakte mit LGBT-Menschen hat. Also das auch in die Firma reinzutragen, dass man mit dem Thema kein Problem hat. Und dadurch schafft man ein Klima, dass Menschen sich trauen, sich auch mal an mich zu wenden, weil sie merken, ah, der hat mit dem Thema Berührungspunkte und der ist da offen gegenüber oder sie ist offen gegenüber. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen, die in der Karriere etwas weiter nach oben gekommen sind, dass die auch einen offenen Umgang mit ihrer sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität haben, weil junge Menschen brauchen Vorbilder. 4 von 10 jungen Mitarbeitenden sprechen nicht mit ihrem Vorgesetzten über ihre sexuelle Orientierung. Also man muss nicht darüber sprechen, aber sie erwähnen es auch gar nicht, sie halten es komplett geheim. 6 von 10 Transmenschen erfahren täglich Diskriminierung. Und da braucht es einfach auch Vorbilder für diese Menschen, dass sie sehen, hey, auch wenn ich out bin, kann ich Karriere im Unternehmen machen, ist kein Karrierehindernis. Und das ist enorm wichtig, weil wir damit letztendlich im weitesten nicht nur Arbeitgebenden schaffen, sondern auch Selbstmoderatoren reduzieren und sonst irgendwas.
Wie klappt das ganz allgemein? Was für ein Zeugnis oder vielleicht Zwischenzeugnis würden Sie der deutschen Wirtschaft und deutschen Unternehmen ausstellen, was das Engagement für mehr Offenheit und Gleichberechtigung angeht?
Ich glaube, die Unternehmen strengen sich gerade gut an, aber ich glaube, man könnte einfach noch mehr machen. Man könnte mehr machen als nur kommunizieren. Man könnte tatsächlich aktiv werden. Man könnte einschreiten und sowas. Und da will ich jetzt niemand unterstellen, dass ich es nicht machen würde. Aber so schnell, wie wir in den letzten Jahren Unternehmen gesehen haben, die Regenbogenflaggen gehisst haben, auf Pride-Events dabei waren, glaube ich, so schnell ist keine deutsche Kultur geändert. Von dem her, glaube ich, gilt es nach einem Kommunizieren dann auch Taten sprechen zu lassen. lassen und wirklich aktiv in die Personalentwicklung auch von dieser Bevölkerungsgruppe zu investieren. Awareness-Sessions anbieten, wo Mitarbeitende reingehen, das Thema kennenlernen. Das kann, nicht nur kann, sondern sollte eigentlich alle Personalprozesse durchforsten. Wo gibt es noch bewusste oder unbewusste Diskriminierungen? Also da gibt es so viele Themen, wo man wirklich durchforsten kann und das dann natürlich auch kommunizieren.
Dann lassen Sie uns doch gerne mal auf einen ganz konkreten HR-Bereich eingehen, nämlich das Recruiting. Ich würde Ihnen gerne ein Studienergebnis präsentieren, und zwar aus der Randstadt IFO Personalleiterbefragung. Die hat ermittelt, dass 9% der deutschen Unternehmen über eine Diversity-Strategie beim Recruiting verfügen. In 8% der Unternehmen ist eine solche geplant. Woran könnte es dabei haken und wo sollten Unternehmen ansetzen?
Wahnsinnig traurige Zahlen erstmal vorneweg, weil wir haben den demografischen Wandel. Wer es immer noch nicht kapiert hat, jetzt die nächsten 14 Jahre gehen die geburtenstärksten Jahrgänge in Rente. Und wer nicht aufpasst, dem fehlen einfach ganz konkret Menschen. Und deswegen gilt es auch, eine Diversity-Strategie für das Recruiting zu haben, weil wie mache ich mich sichtbar, ansprechbar und interessant für alle Menschen da draußen und nicht nur für, wie es im Unconscious Bias eben momentan ist, für weiße heterosexuelle Männer, sondern wir wollen für alle attraktiv sein und wir wollen diesen Menschen zeigen, wir interessieren uns für euch und ihr habt bei uns Chancen. Und da gilt es ganz klar, eine Diversity-Strategie zu haben und einfach endlich wach zu werden.
Hm. Haben Sie einen konkreten Tipp für uns bzw. für Unternehmen, wie die das zum Beispiel in einer Stellenanzeige konkret angehen können?
Na, es ist ja erstmal schön, dass dieses MWD jetzt sich durchgesetzt hat mittlerweile. Da wäre es schön, schon mal die Titelbezeichnung nicht, ich nenne es jetzt mal Bankkaufmann, Bankkauffrau zu nennen, also nicht wieder binär zu werden, sondern Fachkraft im Bankwesen zum Beispiel zu nennen. Also gendersensibel, genderneutral zu formulieren und das Gleiche natürlich auch in dem Text unten reflektiert zu schreiben sozusagen, also nicht generisches Maskulin, sich zu hinterfragen, ob es immer sehr männlich geprägte Begriffe sein müssen, die sehr auf Durchsetzungsstärke, weil Sie wissen, was ich meine, also sehr von Männern genutzte Sprache sein muss oder ob es anders formuliert ist. Und am Ende der Stellenanzeige natürlich reinschreiben, wir interessieren uns von Menschen jeglicher Art, egal welches Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, um da wirklich eine Einladung auszusprechen, dass sich alle Menschen bewerben können.
Wie nehmen Sie das in der deutschen Unternehmenslandschaft wahr? Dort, wo vielleicht Ressentiments und Vorbehalte dieses Engagement behindern?
Ja, diese ganze Diskussion um den Gender Gap oder das Gender Sternchen, das gibt's in Unternehmen wie draußen in der Gesellschaft. Eine Stellenanzeige muss kurz und knapp sein. Und der Gender Stern oder Gender Gap ist manchmal eine geschickte Art und Weise, Zeichen zu sparen und alle Leute mit einzuschließen. Aber es gibt ja viele andere Möglichkeiten zu formulieren. Statt jeder Mann ist eingeladen, kann ich auch jede Person ist eingeladen reinschreiben. Das heißt, ich formuliere kreativer und damit schwuppdiwupp spreche ich mehr Menschen an und es ist dann nicht mehr sozusagen, stoß nicht auf Widerstand, weil das Gender-Sternchen dann nicht erscheint, sondern ich habe es einfach geschickt anders formuliert. Klar, die Widerstände gibt es auch in Unternehmen. Es gibt auch Unternehmen, wo es vom Personalchef von ganz oben eine klare Anweisung gibt, wir verwenden das generische Maskulin, das ist die beste Lösung. Ist seine Entscheidung. Ob es die beste Lösung ist, das werden wir sehen. Das heißt, es gilt für uns auszudiskutieren, gesellschaftlich wie in Unternehmen, für was wir uns entscheiden. Und wir kriegen aber schon mit, wir hören das von unserer LGBTIQ-Community, dass sie lesen und sie nehmen das wahr, wenn Menschen wertschätzender formulieren. Und dann ist es für sie ein interessanter Arbeitgeber.
Wenn es Widerstand gibt von einzelnen Mitarbeitern oder gar Führungskräften, wie können Unternehmen damit umgehen? Was würden Sie denen raten?
Wenn es einzelne Personen sind, immer in Einzelgesprächen den Personen nahelegen, dass sie sich mit den Unternehmenswerten nochmal auseinandersetzen sollten und dass Diversity auch Teil zum Unternehmen gehört. Und das kann man ja beobachten, wie sich eine Person weiterentwickelt. In der allergrößten Not gibt es arbeitsrechtliche Maßnahmen, wie das so schön heißt. Und dann kann man viel auch da machen. Aber ich bin ja nicht einer, der sozusagen arbeitsrechtliche Maßnahmen fordert, sondern es geht um das in Einzelgesprächen das zu thematisieren, aber auch in der internen Kommunikation als Unternehmen zu sagen, nee, da ist was vorgefallen, das wollen wir nicht. In unserer Kultur ist jede Person willkommen und deswegen machen wir jetzt auch nochmal eine Awareness-Session, bieten wir an, dass sie das Thema versteht, warum das wichtig ist und damit Menschen einfach ins Gespräch zu gehen und ihnen Angebote machen, dass sie es lernen, was wir als Gesellschaft und als Organisation verlieren, wenn wir diese Menschen ausschließen.
Woran kann man das konkret festmachen, wenn sich ein Unternehmen wirklich für Diversity engagiert?
Also ich kann es nicht nur an der Kommunikation festmachen, sondern auch an Taten. Kommuniziere ich einmal im Jahr zur Pride Season oder ist das Thema immer mal wieder Thema? Ist das Thema Familienfreundlichkeit mitgedacht in alle möglichen Familienmöglichkeiten, die es da gibt? Das heißt, dass auch meine Bildsprache anders ist, dass es nicht immer klassisch Mann, Frau, Kind ist, sondern vielleicht sind es zwei Frauen und Kinder oder zwei Männer und Kinder oder zwei Frauen und zwei Männer oder wie auch immer. Also dass die Bildsprache so kreativ ist, dass sie tatsächlich Lebenswirklichkeiten abbildet. Und wenn ich das an allen Stellen sehe und nicht nur an dieser einen Stelle in der Recruiting-Broschüre, dann wird es immer glaubwürdiger. Da hat jemand mitgedacht, da meint es jemand ernst. Und nicht nur, wir machen Haken dran, in der Recruiting-Broschüre ist es auch erwähnt.
Also wenn Sie von Glaubwürdigkeit sprechen, dann braucht es eine gewisse Kontinuität in der Kommunikation. Also in der Bildsprache, in der Sprache. Wie ist das mit Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können?
Employee Lifecycle zu durchforsten, wo es eventuell Diskriminierungen gibt. Im Recruiting tue ich Anrede verbessern. In meiner generellen MitarbeiterInnen-Kommunikation biete ich verschiedene Anredemöglichkeiten. Frage ich nach dem Pronomen, mit dem eine Person angesprochen wird. Ich habe alle Benefits und Compensations sind angeglichen und nicht ausgrenzend. Das müssen wir nach dem AGG schon längst machen, aber es gibt immer noch Unternehmen, die nicht alles mitgedacht haben. Dass bei Auslandsentsendungen das Thema mitgedacht wird, bis zur Mitarbeiterbefragung, dass man da auch bei den demografischen Fragen nach der sexuellen Orientierung fragt, um dann letztendlich unterschiedlich auswerten zu können und festzustellen, sind die genauso happy wie alle oder gibt es da einen Unterschied zum Beispiel?
Fassen Sie das doch gerne nochmal zusammen für uns. Warum ist Offenheit wichtig?
Wir wissen aus unzähligen Studien, dass diverse Teams, also bunte Teams, viel kreativer und damit innovativer sind als rein homogene Teams. Und dazu gehört auch die Unterschiedlichkeit in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, Alter. Und wenn wir bewusst oder unbewusst Menschen ausschließen, benachteiligen, dann führt es zu Demotivation, zu innerer Kündigung und die gehen dann und wir verlieren Talente. Und das ist für ein Unternehmen enorm teuer auf dem Arbeitsmarkt, Talente einzukaufen, also ein Recruiting-Prozess für Experienced Hires, ist sehr, sehr teuer. Wenn man da noch Headhunter mit dazu nehmen oder sonst irgendwas, dann rentiert sich das nicht. Das heißt, das ist fürs Unternehmen teuer und deswegen sollte es Diskriminierung nicht gewollt sein und sollte es nicht geben. Es hat aber auch was mit dem Teamgeist zu tun. Wenn da immer einer drin ist, wo man weiß, der diskriminiert andere, dann passt der Teamgeist auch nicht, weil dann Leute, die nicht geoutet sind, werden nichts mehr von sich zu erzählen, werden sich zurückziehen und damit sinkt auch sozusagen die Moral im Team. Also es macht aus so vielen Perspektiven keinen Sinn. Diverse Teams führen zu besseren Ergebnissen. Wir verstehen unsere KundInnen besser und damit haben wir auch mehr Potenzial, mehr Umsatz zu machen. Also
wie ist es im Mittelstand? Wie ist es bei kleineren Unternehmen? Was sind da die Herausforderungen und wie können auch kleine Familienunternehmen für mehr Offenheit in ihrem Betrieb oder in ihrer Firma sorgen?
Na, die kleinen Unternehmen machen nicht so viel Auflebens um das, was sie machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es viele Unternehmen, mittelständische und kleine Unternehmen gibt, wo das einfach gelebt wird. Und das ist erstmal auch gut so. Und trotzdem darf man natürlich auch ein bisschen Werbung in Bezug auf das machen, weil je unbekannter die Marke ist, desto schwieriger ist es, Talente zu gewinnen. Weil woher weiß ich, der ich, I don't know, in Frankfurt oder Köln studiert habe, dass in Hinterhugel-Hapfing ein total geniales Unternehmen ist. Von der Stadt aufs Land zu ziehen und dann noch irgendein fremdes Unternehmen. Das heißt, die müssen auch Werbung für sich machen. Diversity ist aber an sich nichts Schweres. Da braucht es keine riesengroßen Diversity-Abteilungen mit Hunderttausenden von Leuten. Natürlich wäre es schön, wenn wir da auch eine Kapazität hätten und ab einer gewissen Unternehmensgröße macht es auch Sinn. Aber es ist erstmal eine Haltungsfrage. Bringen wir alle Menschen dazu, sich auf die Andersartigkeit, die uns da und die viele Unterschiedlichkeit, die uns da begegnet, dass wir uns auf die einlassen und dass wir es akzeptieren, dass es manchmal ein bisschen komplizierter ist, aber weil wir wissen, insgesamt hat es einen Mehrwert für uns alle und dass wir uns darauf einlassen. Es ist echt nur eine Haltungssache. Und das, was in Diversity-Abteilungen passiert, wäre eigentlich nur sozusagen dafür zu sorgen, dass es in Strukturen und Prozessen dann auch nochmal implementiert ist, dass jeder immer mitdenkt.